Vor ein paar Jahren ist ein Film rausgekommen. Sie hieß 12 Years a Slave, 12 Jahre ein Sklave. Der Film gründet auf ein Buch mit demselben Namen. Das Buch ist allerdings 1853 rausgekommen. Das Buch wurde geschrieben von einem Mann namens Salmon Northrup. Er wurde ca. 1808 als freier Schwarzer im Bundesstaat New York geboren und hat seine ganze Kindheit in Freiheit erlebt, hat dann geheiratet, hat 3 Kinder gehabt. Und mit 33 Jahren wurde er in eine Falle gelockt und gekidnappt und als Sklave verkauft. Die nächste 12 Jahre lang war er in diesem brutalen System drin, wo Menschen, die absolut, also schlimmste Entwürdigung erlebt haben, was es also mitunter in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, wie Menschen völlig missbraucht und ausgenutzt wurden, er hat es alles am eigenen Leib erlebt. Und er hatte auch Narben, um es nachzuweisen. Er hat mehrfach versucht, seine Freiheit wiederzubekommen. Er hat sich einmal einem Mann anvertraut. Also als Schwarzer durfte er nicht mal preisgeben, dass er lesen und schreiben konnte. Das wäre für ihn womöglich lebensbedrohlich gewesen. Er hat sich dann einem Weißen, der schien sympathisch zu sein, anvertraut und hat ihn gebeten, ob er einen Brief für ihn nicht in den Norden schicken könnte, um seine Freunde und Bekannte und Familie wissen zu lassen, wo er ist. Und dieser hat ihn verraten. Er hat den Brief, den er vorbereitet hatte, verbrannt und hat noch Jahre warten müssen, bis er das nächste Mal eine Gelegenheit bekommen hat, sich jemandem anzuvertrauen und zu versuchen, Hilfe zu bekommen. Es kam dann ein Mann, der ein Weißer war, der aber auch sehr ausdrücklich gesagt hat, dass er die Sklaverei als Sünde empfindet. Und er hat sich diesem Mann anvertraut, der hat einen Brief für ihn geschickt. Und so ist es dann gekommen, dass er nach 12 Jahren Sklaverei endlich befreit werden konnte. Es ist immer schwer, wenn man irgendwo fremd ist, wenn man da sozusagen nicht hingehört. Aber es ist noch viel, viel schlimmer, wenn man es gar nicht ausgesucht hat, sondern wenn man in diese Fremdheit hineingezwungen wird. Das Volk Israel hatte genau diese Erfahrung gemacht. Sie waren nach Ägypten gekommen. Es geht darauf zurück, wir lesen im 1. Mose darüber, wie Jakob 12 Söhne hatte und der vorletzte von denen, der Josef, der hatte große Träume. Nicht nur seine eigenen Träume, sondern Gott hat ihm Träume gegeben, aber seine Brüder, die haben das alles nicht so gern gehört. Die waren so sauer auf ihn, dass sie ihn in die Sklaverei verkauft haben. Und Josef musste viele Jahre lang in Sklaverei verbringen, im Gefängnis verbringen, bis Gott es dann geführt hat, dass er zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens aufgestiegen ist. Und in dieser Stelle hat er dann das gesamte ägyptische Volk und noch viele andere Leute mehr, inklusive seiner eigenen Familie, vor einer Hungersnot retten können. Und so ist er dann mit seiner Familie doch wieder in Kontakt gekommen. Die ganze Sippe ist nach Ägypten gezogen, wo es ihnen zuerst sehr gut ging. Und so endet das Buch 1. Mose. Allerdings, das Buch 2. Mose fängt ganz anders an. Wir finden, dass das Volk seit Jahrhunderten in Ägypten gewesen ist, aber auch die längste Zeit als Sklaven genötigt wurden. Der Pharao, der ägyptische König, hatte gesehen, wie das Volk immer mehr wurde, wie sie immer stärker wurden und hatte Angst vor ihnen. Also haben sie sie versklavt. Und so finden wir das Volk Israel am Anfang vom 2. Buch Mose. Im 2. Buch Mose geht es dann weiter, dass es erzählt von der Geburt von dem Mose und wie seine Eltern wollten ihn retten, weil der Pharao hatte gesagt, dass alle Jungs von den Hebräern, von den Israeliten, getötet werden sollten. Sie haben ihn versteckt und er wird von der Prinzessin, von der Tochter des Pharaos gefunden. Und sie adoptiert ihn. Und er wächst im Palast auf. Mit vielen Privilegien. Er weiß aber, wo er herstammt. Und als er einmal versucht, jemand von seinem eigentlichen Volk zu helfen, schlägt er einen Ägypter tot und muss fliehen. Und er verbringt 40 Jahre lang auf dem Halbinsel Sinai als Schafhirte. Nun, den Mose werden wir ein bisschen bei seinen Schafen auf der Weide lassen, erstmal. Wir blicken wieder auf das Volk Israel und ihre Situation. Am Ende von 2. Mose, ja, ich kann es auch hier einfach ablesen, Entschuldigung, von 2. Mose Kapitel 2, am Ende von Kapitel 2 finden wir diese Worte. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten noch unter der Sklavenarbeit. Sie klagten und ihr Hilferuf stieg aus ihrem Sklavendasein zu Gott empor. Gott hörte ihr Stöhnen und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott blickte auf die Söhne Israels und gab sich ihnen zu erkennen. In diesen Versen wird von der bedrückenden Situation des Volkes Israels berichtet. Aber wir sehen etwas mehr. Wenn wir genau hingucken, sehen wir etwas, was die Israeliten in diesem Moment nicht gesehen haben. Ihr kennt sicherlich das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Na, du wählst irgendeinen Gegenstand aus und du sagst, ich sehe was, was du nicht siehst und es hat die Farbe blau. Und dann müssen deine Mitspieler gucken, was sie alles blau finden und versuchen rauszukriegen, was du siehst. Aber stellst dir vor, du spielst dieses Spiel, du stehst normal auf dem Boden, aber dein Mitspieler sitzt in einem Loch, wo er nicht rausgucken kann. Er kann das, was du siehst, nicht sehen. In dieser Situation, uns wird etwas gezeigt, was die Israeliten in dem Moment nicht sehen konnten. Uns wird manches gezeigt. Sie wussten ganz genau, dass sie geklagt haben, dass sie gestöhnt haben, dass sie gelitten haben. Aber diese Verse sagen uns auch, Gott hörte, Gott gedachte, Gott blickte und Gott gab sich zu erkennen. Zuerst, Gott hörte ihr Stöhnen. Fragst du dich manchmal, ob Gott dich hört? Ob er dich überhaupt wahrnimmt? Ich meine, manchmal kommt es uns wirklich so vor, als wären die anderen alle die, auf wen Gott lächelt. Und denen geht's gut, ihr Leben verläuft in geordneten Bahnen, aber nur ich scheine auf einem Abstellgleis zu sein. Hallo, hast du mich noch mitgekriegt? Weißt du, dass ich noch hier bin? Wir haben wirklich manchmal das Gefühl, dass wir vergessen werden von Gott. Und so ging es den Israeliten auch. Sie sind ja seit Generationen in der Sklaverei. Sie haben gestöhnt und geklagt. Aber meinst du, sie haben wirklich gedacht, dass Gott sie hört? Aber tatsächlich, er hörte sie. Es ist nicht nur, dass er sie hörte, sondern Gott hatte die ganze Zeit einen Plan. Eigentlich ist Gott die ganze Zeit aktiv gewesen, auch wo sie es selber überhaupt nicht erkennen konnten. Und er hat die Räder der Geschichte schon in Bewegung gesetzt, um etwas Unvorstellbares zu tun. Aber das können sie noch nicht sehen. Das erkennen sie noch nicht, dass Gott sie schon gehört hat. Wir lesen dann auch, dass Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Nun, es ist eine Tücke der Sprache, dass wenn wir das hier sehen, oder manche andere Übersetzungen sagen, Gott erinnerte sich, es hört sich fast für uns so an, als hätte Gott Da höre ich irgendwas. Oh, die Stillen. Ach, da war ja noch was. Hört sich fast so an, als hätte er sie vergessen. Aber das ist auch, wenn man zum Urtext zurückgeht, überhaupt nicht das, was hier gesagt wird, sondern es hat dieses Gedenken, es zeugt eigentlich von einem beständigen Handeln, dass Gott die ganze Zeit am Handeln war. Dieses sagt, dass er den nächsten Schritt seines Planes eingeleitet hat. Gott hatte einen Plan die ganze Zeit und die ganze Zeit war es am Laufen. Aber das haben die Israeliten an dieser Stelle noch nicht erkennen können. Und doch war es Realität. Uns kommt es auch manchmal so vor, dass Gott uns nicht hört, dass Gott uns nicht sieht, dass Gott uns vielleicht vergessen hat. Wir denken, tust du endlich etwas? Hilfst du mir aus dieser Situation? Und dabei darfst du dir sicher sein, dass Gott dich nie aus den Augen verloren hat. Gott hat dich nie vergessen. Nun, wir wünschen uns manchmal, dass er ein bisschen schneller handeln würde oder dass er Sachen anders machen würde, als was es gerade läuft. Wir haben unsere Vorstellung, wie das zu sein hat. Aber Gott hat etwas wahrscheinlich viel mehr im Blick, als was wir dabei gedacht haben. Das Volk Israel, sie wollten aus der Sklaverei raus. Gott wollte sie auch von der Sklaverei befreien. Allerdings war sein Plan noch viel größer. Als Gott hier die Israeliten gehört und gedacht hat, weißt du, wen er auch gesehen und gedacht hat? Jeder einzelne von uns. Wir waren von vornherein mit in Gottes Plan eingeschlossen. Sein Plan war so viel größer, als was sie es sich vorstellen konnten. Natürlich hatten sie ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte und da war nichts Falsches dabei. Aber Gott zu erlauben, dass er seinen Plan entwickelt, der noch viel, viel größer ist als das, was wir uns vorgestellt haben. Hier hat er den nächsten Schritt eingeleitet von seinem Plan, seinen Sohn in diese Welt hineinzubringen. Und was hat Jesus zu uns gesagt, als er in den Himmel gefahren ist? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir müssen verstehen, wir müssen unsere Gedanken und unsere Herzen so öffnen, dass wir das begreifen können, dass Gott einen Plan mit uns hat, der aber viel größer ist als das, was wir jetzt sehen können. Und es ist schwer für uns, das Vertrauen aufzubringen. Manchmal passiert es, dass wir Gott für ungerecht erklären, weil er die Dinge nicht so tut, wie wir denken, dass sie getan werden müssen, weil er nicht so handelt, wie wir das uns vorstellen, wie wir das uns wünschen. Aber Gottes Plan ist noch viel größer, viel höher und viel weiterreichender, als was wir überhaupt denken können, als was unsere Vorstellungskraft überhaupt begreifen kann. Und er lädt uns ein, jeden einzelnen von uns teilzuhaben an seinem Plan für die Errettung der Welt, ein Bestandteil zu sein für das, was er vorhat, um möglichst viele Menschen von dem Tod, von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Gott gedachte seinen Plan. Oh, das war aber viel mehr als nur mal dran denken. Er leitete den nächsten Schritt ein, noch bevor die Leute das überhaupt sehen oder erkennen konnten, war er schon längst am Wirken. Und dann heißt es, habe ich in der falschen Reihenfolge. Tut mir leid. Wir springen kurz. So. Gott blickte auf die Söhne Israels. Hier könnten wir auch versucht sein, schnell drüber zu gehen. Ja, gut, Gott hat auf sie geguckt. Aber es lohnt sich schon, ein bisschen Zeit zu nehmen, um ein bisschen intensiver über das Handeln Gottes nachzudenken. Ich will das an einem Beispiel, den wir im ersten Buch Mose versuchen zu verdeutlichen. Abraham wird hier mit erwähnt. Er ist der Erzvater der Israeliten. Und er und seine Frau waren im hohen Alter und sie hatten keine Kinder. Gott hat ihnen gesagt, ihr werdet Kinder haben. Und sie haben sich gesagt, wir sind alt, das geht nicht mehr. Und da dachten sie sich, okay, wir helfen Gott auf die Sprünge. Immer eine sehr, sehr fragliche Unterfangen, Gott auf die Sprünge helfen zu wollen. Und Sarah, oder eigentlich zu der Zeit war ihr Name noch Sarai, hat dem Abram ihr Magd gegeben als Nebenfrau, dass sie durch diese junge Frau ein Kind bekommen konnten. Aber dann, als ihr Plan anfing aufzugehen, die Hagar wurde schwanger und die Sarai wurde so von Eifersucht erfüllt, dass sie die Hagar wirklich missbraucht hat. Dass die Hagar weggerannt ist. Sie ist abgehauen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann finden wir diese Worte in 1. Mose 16. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortete: Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Du bist schwanger. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Dieser Name bedeutet: Gott hört. Denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leib. Er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle, die Hände aller gegen ihn. Allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, Gott, der nach mir schaut. Sie sagte nämlich: Habe ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut? Ich finde diesen Text eigentlich erstaunlich. Wir denken normalerweise an die Hagar als, naja, so ein bisschen nicht so wirklich die Tolle. Ich meine, sie war es, die den Ismael in die Welt gebracht hatten. Da hat es all mögliche Schwierigkeiten und Probleme dann gegeben. Aber überlegen wir kurz ihre Situation. Sie war praktisch eine Sklavin. Sie hatte nicht so viel zu der Situation zu sagen. Und sie wurde dann missbraucht. Interessant. Da hätten wir es wieder. Ein Sklave, der missbraucht wird, und ein Gott, der hört. Ein Gott, der sieht. Siehst du, manche Leute wollen sogar behaupten, dass Gott immer für die Starken da ist, dass er seine Gnade und sein Wohltat zeigt dadurch, dass er Leute reich macht. Gewisse Leute, die wir in der Bibel finden, sind auch reich gewesen. Aber was wir immer und immer wieder finden, ist, dass Gott ein Gott der Armen und der Schwachen ist. Dass er den Schrei der Unterdrückten hört. Dass er Gericht hält über die Unterdrücker. Gott hat Hagar in ihrer misslichen Lage gesehen. Er hat sie gehört und er hat auf sie geschaut. Und jetzt, in unserem Text, finden wir, dass Gott auf das Volk Israel geschaut hat. Er hat ihre Situation gesehen und er hat sich in Bewegung gesetzt für die Armen, für die Unterdrückten, für denen, die es schlecht ging. Und dann sehen wir in dem Text: Gott gab sich ihnen zu erkennen. Nicht in der Zeit, wie sie es sich gewünscht hätten, nicht in der Form, wie sie es erwartet haben, aber er war da und er war aktiv. Glaubst du, dass Gott dich hört? Es ist manchmal wirklich schwer für uns zu erkennen. Manchmal haben wir wirklich den Eindruck, dass er uns vergessen hätte. Und oft halten wir so wenig von uns selbst, dass wir denken, Gott hat Wichtigeres zu tun, als auf mich zu hören. Er hat das ganze Universum zu leiden. Wie soll er dann noch Zeit und Kraft übrig haben für meine kleinen Probleme? Es ist interessant, wie ein Sklavendasein Menschen dazu führen kann, noch weniger von sich selbst zu halten. Ja, wir sind oftmals Sklaven der Sünde. Wir sind Sklaven unserer Gesellschaft. Wir fühlen ein großes Bedürfnis, uns den anderen anzupassen. Wir werden sehr leicht in die Sklaverei geführt. Aber Gott will dich befreien. Und weißt du was? Für Gott ist es überhaupt kein Problem, sich um deine Belange, um deine Sorgen, um deine Situation zu kümmern, während er auch die ganze Geschicke des Universums leitet. Deswegen nennen wir ihn auch allmächtig, weil es für ihn nicht mal eine Herausforderung ist. Es ist nicht auch nur annähernd schwierig für ihn. Er sieht dich, er hört dich, er hört deine Stimme, er hört deine Gebete, er hört dein Geschrei nach Gerechtigkeit. Du sollst wissen, dass du ihm wichtig bist, unendlich wichtig, und dass er dich hört. Aber du sollst auch wissen, dass er schon am Wirken ist. Es ist oftmals schwer für uns, dieses Vertrauen, diesen Glauben aufzubringen. Aber das ist das, was er uns immer und immer wieder zeigt. Manchmal sitzen wir in dem Loch und jemand schreit, ich sehe was du nicht siehst. Und wir schreien, richtig, ich sehe gar nichts. Da waren die Israeliten. Die konnten es nicht sehen, und doch wissen wir, dass Gott am Wirken war. Wir haben den Vorteil, dass wir zurückschauen können über diesen unglaublichen Plan, den Gott da entwickelt hat, über Jahrtausende hinweg. Unvorstellbar für uns. Aber doch war er die ganze Zeit am Wirken. Und immer wieder hat er ganz stinknormale Menschen wie du und ich gebraucht, um seinen Plan ein Stück weiterzubringen. Wir dürfen aufgrund der Geschichte, wir dürfen aufgrund der Erfahrung wissen, dass Gott am Wirken ist. Und wenn alles um dich herum schreit, nein, es passiert nichts, du sitzt in dem Loch und du bleibst in dem Loch, kannst du mit der Wahrheit des Wortes Gottes kommen und sagen, nein, Gott ist schon immer am Wirken gewesen und er ist auch jetzt am Wirken. Und er wirkt in dein Leben. Und er will für dich auch ein Exodus. Das ist der lateinische Name für 2. Mose. Exodus, der Auszug. Für das Volk Israel, Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Für uns kann es ein Auszug aus der Sklaverei der Sünde sein. Ein Auszug aus dem Hass, der deine Seele verdunkelt. Ein Auszug, ein Exodus aus der Einsamkeit, die dich zermürbt. Ein Exodus aus den Lügen, die dir sagen, dass du Gott nicht wichtig wärst. Der Gott der Bibel, der Gott Israels, der Vater von Jesus Christus, ist ein Gott, der hört. Und ja, er hört dein Stöhnen. Und ja, er hat die Kapazität, dir zuzuhören. Vergiss nie, das ganze Universum zu leiten, ist für ihn ein leichtes. Und er hat auch noch ein Ohr für jeden Einzelnen von uns und für alle von den ca. 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde jetzt. Es ist für ihn nicht mal schwierig. Und so spricht er eine Einladung an dich. Rede mit mir. Ich höre dich. Wende dein Herz zu mir. Aber sei auch bereit, dass ich handeln werde. Weil ehrlich gesagt kann das manchmal ein bisschen erschreckt werden, wenn Gott dann doch handelt. Das werden wir auch über die nächsten Wochen sehen, dass Gott durchaus gehört und gehandelt hat. Und dass vieles ganz anders war, als die Israeliten es sich vorgestellt haben. aber dass Gott noch viel Größeres vorhatte. Und er hat noch mit deinem Leben noch viel Größeres vor. Schreib dich bitte niemals ab, denn Gott, dein Schöpfer, hat dich auch nicht abgeschrieben. Wende dein Herz zu ihm und vertrau ihm, dass er seinen Plan in deinem Leben weiter entfalten wird. Amen.